Von mir, von dieser Stelle auch nochmal einen guten Morgen an alle. Schön, dass ihr alle da seid. Über meine Predigt heute habe ich eine Überschrift gestellt, wie ein Leben im Glauben gelingen kann oder wie mein Glaubensleben das Ziel erreicht. Ich denke, das ist echt eine wichtige Frage, die eigentlich jeden interessiert. Wie gelingt es mir, dass ich ein Leben im Glauben führe, das nicht abirrt vom Weg, wo ich nicht abkomme, wo ich am Ende das Ziel erreiche. Ich will heute über einen Text predigen, der im 2. Timotheusbrief steht und behaupte, dass wir hier eine wichtige Antwort auf diese Frage bekommen. Der 2. Timotheusbrief ist ja so einer der letzten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und das ist so, ja, eine Art Vermächtnis des Paulus an seinen Schüler, an Timotheus. Seine letzten Worte, könnte man vielleicht fast sagen, wo Paulus den Staffelstab an seinen Schüler übergibt. Und ich glaube, dieses Thema ist Paulus sehr wichtig. Wie erreiche ich das Ziel? Wie komme ich dahin? Denn er widmet diesem Thema einen recht großen Abschnitt seines Briefs. Eigentlich das ganze 3. Kapitel und noch ein Stück vom 4. Kapitel. Es geht heute nicht alles darum, aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Und das beginnt mit dem Textabschnitt vor unserem heutigen Predigttext. Das ist das Anfang vom 3. Kapitel im 2. Timotheusbrief. Und da warnt Paulus den Timotheus davor, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Also es kommt eine Zeit, da ist das mit dem Glauben alles nicht so einfach. Und er begründet das mit dem, ich fasse mal zusammen, mit dem unmoralischen und sündigen Lebenswandel der Menschen. Er nennt das solche Worte wie selbstsüchtig, geldliebend, hochmütig, den Eltern ungehorsam, undankbar, lieblos, unversöhnlich, das Vergnügen liebend. Und am Ende fällt Paulus über diese Menschen oder über diese Zeit das Urteil: So widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden. Und ich glaube, hier sind nicht nur Menschen gemeint, die mit Gott und dem Christsein nichts am Hut haben, sondern Paulus spricht hier auch von Menschen, die in den Gemeinden sind, die recht christlich wirken. Und Paulus bescheinigt ihnen auch ein Stück weiter vorne in dem Text, dass sie eine Form der Gottesfurcht haben. Also irgendwie, da ist schon was da, aber deren Kraft verleugnen. Und, was wir gelesen haben, sie sind im Blick auf den Glauben unbewehrt. Da hat man das Gefühl, der Glaube ist eher ein Teil der Kultur. Etwas, was irgendwie dazugehört, was mit meiner Identität vielleicht zu tun hat, im Sinne von, ich gehe in die Kirche, weil das macht jeder so oder das gehört einfach dazu bei uns. Aber es ist keine gelebte Wirklichkeit. Der Glaube hat mit dem Leben an sich nichts zu tun. Und das Endergebnis ist, sie werden nicht weiter vorankommen. Das Ziel wird nicht erreicht. Die bleiben irgendwo stehen, mitten auf dem Weg und erreichen das Ziel nicht. Eigentlich eine schreckliche Sache, wenn man sich das so überlegt. Menschen, die irgendwo auf einem Weg sind und vielleicht auch das Ziel erreichen wollen, aber dort nicht ankommen. Was also tun? Wie erreiche ich das Ziel meines Glaubenslebens? Das ist ja jetzt die große Frage, wenn man dieses Urteil erstmal liest oder diese Beschreibung. Und Paulus erklärt es uns das an dem Beispiel von Timotheus selbst. Und da kommen wir jetzt zu unserem Predigttext, den ich euch vorlesen möchte. 2. Timotheus 3, ab Vers 10. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich, und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der an Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist unser Text für heute und den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen unter dem, ja, mit der Überschrift im Hinterkopf, wie ein Leben im Glauben gelingen kann. Es geht los mit du aber. Paulus sagt dem Timotheus gleich mal, das, was er hier beschrieben hat, das trifft erstmal nicht auf dich zu. Bei dir ist das anders, Timotheus. Du kommst irgendwie voran. Du bist bewährt im Glauben und nicht unbewährt. Du bist in der Gesinnung rein und nicht verdorben in der Gesinnung. Du bist der Wahrheit zugewandt. Warum ist das so? Wie kommt das? Und das finden wir raus, wenn wir in dem Text weitergehen und weiterlesen. Und da kommt der Aha-Effekt. Timotheus hat ein Vorbild gehabt. Das Vorbild von Paulus. Und Paulus bescheinigt ihm, du bist diesem Vorbild gefolgt in allen Lebensbereichen. In der Lehre, im Lebenswandel, im Glauben, im Charakter, auch im Erleben und im Umgang mit schweren Situationen und in der Hoffnung, die am Ende dahinter steckt. Bei Paulus und Timotheus bestand ja insgesamt ein sehr enges Verhältnis, wie Schüler und Mentor, so könnte man das vielleicht erstmal sagen. Paulus hat den Timotheus auf seine Missionsreisen mitgenommen, zumindest ab der zweiten Missionsreise hat er Timotheus mitgenommen. Timotheus hat hautnah erlebt, wie Paulus das Ganze erlebt hat, wie Paulus seine Reisen gestaltet hat, wie Paulus seinen Dienst gestaltet hat. Und wir lesen zwischen den Zeilen in Apostelgeschichte und in den Briefen, wie Paulus dem Timotheus auch immer mehr Verantwortung übertragen hat und Timotheus seine Aufgaben übergeben hat, ihn da so langsam rangeführt hat. Am Ende war Timotheus von Paulus nach Ephesus geschickt worden, um dort die Gemeinde zu leiten. Also wirklich auch eine wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe. Und Timotheus ist dem Paulus gefolgt in seiner Lehre. Also das, was Paulus gepredigt hat, das, was Paulus geglaubt hat und weitergegeben hat, auch das hat Timotheus weitergegeben. Was war das für eine Lehre? Was hat Paulus so gesagt? Auch das können wir, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wenn wir die Briefe des Paulus lesen, können wir uns ein ganz gutes Bild davon machen. Und das Erste, was auffällt, Paulus hat Jesus Christus gepredigt. Das war bei ihm immer das Zentrum. Er hat von Jesus Christus erzählt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist für unsere Schuld, und dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er lebt, dass er bei Gott ist und dass er eines Tages die Welt richten wird. Paulus hat gepredigt, dass Gott der Schöpfer ist, der die Welt gemacht hat. Das ist vielleicht so der Kernpunkt, der Anhaltspunkt der Lehre, worum es ging. Und auch das, was wir, denke ich, glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, wunderbar, dass der Mensch gegen Gott rebelliert hat, dass dadurch die Verbindung zwischen Gott und den Menschen kaputt gegangen ist und dass diese Verbindung dadurch wieder hergestellt wurde und wieder möglich wurde, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, dass Jesus Christus gestorben ist und dass er auferstanden ist. Timotheus ist nicht nur der Lehre gefolgt, nicht nur der Theorie, er ist auch dem Lebenswandel von Paulus gefolgt. Das heißt also der praktischen Umsetzung des Glaubens. Wie hat Paulus sein Leben geführt? Wie hat er sein Glauben praktisch gelebt? Zum Beispiel im Umgang mit Geld. Da lesen wir von Paulus, dass er niemanden auf der Tasche lag, sondern für seinen Lebensunterhalt gearbeitet hat und nicht zum Beispiel die Gemeinden angebettelt hat und sich am Ende von den Spendengeldern ein schönes Leben gemacht hat, sondern dass er wirklich auch selbst hart gearbeitet hat, um ja seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wie er sicherlich auch vielen Gemeinden vorgelebt hat, wie ein Leben im Glauben aussieht. Timotheus ist auch dem Vorsatz von Paulus gefolgt. Und den Vorsatz von Paulus, den sehen wir eigentlich jedes Mal in der Apostelgeschichte, wenn er in eine neue Stadt gekommen ist. Paulus ist in die Synagogen gegangen und hat das Evangelium gepredigt. Das war der Vorsatz von Paulus oder die Aufgabe von Paulus, das, was ich von Gott als Aufgabe bekommen hat, das möchte ich ausführen, und zwar überall, wo ich bin. Ob das jetzt in jüdischen Städten war, ob das in griechischen Städten war, Paulus hat immer das Evangelium verkündet. Timotheus ist dem Glauben von Paulus gefolgt, also der Überzeugung, der Hoffnung, die Paulus hat, dem Langmut und der Liebe, also Charaktereigenschaften von Paulus. Er hat sich den Charakter von Paulus vielleicht ein bisschen abgeschaut, geschaut, was er davon lernen kann. Und er ist auch dem Ausharren, den Verfolgungen und den Leiden von Paulus gefolgt. Er hat also auch erlebt, Christ zu sein, Jesus Christus nachzufolgen. Das ist kein Ponyhof, sage ich mal. Das Leben ist kein Ponyhof, sagt man. Und auch das Leben mit Christus ist insbesondere kein Ponyhof. Es ist nicht alles gut und es ist nicht alles einfach, wenn man Christ ist. Und Paulus betont es hier in seinem Brief auch nochmal, betont nochmal besonders die Verfolgungen, die er erlitten hat, und betont auch, dass es nicht nur ihm so geht, sondern dass es allen so gehen wird, die Jesus Christus ernsthaft nachfolgen. Dass nicht immer alles leicht, nicht immer alles schön und nicht immer alles Gesundheit und Wohlstand ist. Paulus hat nie ein Wohlstandsevangelium oder ein Wohlfühlevangelium verkündet. Und er lässt hier keine romantischen Vorstellungen oder keine falschen Hoffnungen aufkommen. Christsein heißt nicht, dass alles glatt läuft im Leben. Eher manchmal im Gegenteil. Oft gibt es Dinge, die schief laufen. Dinge, wo man sich fragt, warum ist das jetzt nötig? Muss das jetzt sein? Gott, ich habe viel für dich getan. Ich habe immer an dich geglaubt. Ich setze mich für dich ein. Ich investiere mich. Und trotzdem läuft nicht alles gut. Aber die Bibel sagt uns nie, dass wir das erwarten dürfen. So, wenn ich das tue, dann schenkt Gott mir alles und es wird alles schön. Sondern oft möchte Gott einfach von uns, dass wir ihm vertrauen, auch wenn es nicht schön ist. dass wir ihm glauben, dass es am Ende gut wird. Und es ist durchaus eine Gefahr, weil heutzutage auch an vielen Stellen, ich sag mal, ein Wohlstandsevangelium verkündet wird. Vielleicht ist es in Deutschland noch nicht so extrem, in Amerika ist das schon, oder hört man das öfters, wenn es dir gut geht, dann machst du alles richtig, wenn du krank bist, dann ist das irgendwo, weil du Schuld gehabt hast oder weil du Gott nicht richtig vertraut hast. Aber wenn du Gott richtig vertraust und Gott richtig glaubst, dann wird alles gut. Und das ist eine große Gefahr, sowas zu sagen, weil das stimmt nicht. Und wenn es dir nicht gut geht, dann kommst du ins Zweifeln. Dann fragst du dich, wo liege ich falsch? Und kommst am Ende vielleicht vom Weg und vom Ziel ab. Deswegen hier wirklich, denke ich, auch die Betonung von Paulus, Christsein ist nicht immer schön oder Christsein ist nicht immer einfach. Vielleicht ist es das besser gesagt. Aber er spricht auch von seiner Hoffnung. In Vers 11 sagt Paulus, diese Verfolgungen ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Und ich denke, das ist das Wichtige daran. Not und Verfolgung und Trübsal kommt, aber es ist nicht das Ende, sondern unser Herr rettet uns daraus. Wir wollen nicht abkommen, wir wollen es nicht verirren in unserem Glauben. Und deswegen sagt Paulus, nachdem er dem Timotheus diese Bestandsaufnahme bescheinigt hat, du bist erstmal diesem Beispiel gefolgt, du bist auf einem guten Weg, du aber bleibe in dem. Lass dich nicht abbringen, du bist auf einem guten Weg und jetzt lass dich nicht abbringen. Und warum? Wie kann das gehen? Das erste sagt Paulus dem Timotheus hier, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Also, du bleib da dran, weil du weißt, woher es kommt. Du hast ein Vorbild, einen Mentor gehabt, der dir das beigebracht hat, von dem du es erlebt hast. Warum ist es so wichtig, sich daran zu erinnern, von wem ich gelernt habe? Und die Antwort darauf ist das Vertrauen. Wenn ich etwas höre, was jetzt meiner Überzeugung widerspricht, was meine Überzeugung hinterfragt, was etwas anderes sagt, wem folge ich dann? Wonach entscheide ich mich dann? Ich entscheide mich am Ende danach, worauf ich mehr Vertrauen habe. Deswegen ist entscheidend, woher habe ich meine Überzeugung? Worauf baue ich die auf? Wo stammt das her? Ist das tragfähig, woher ich meine Überzeugungen habe? Und ich denke, ein vertrauenswürdiges Vorbild ist hier wirklich ein stabiles Fundament. Wenn ich mir unsicher bin, dann kann ich mir mein Vorbild anschauen und kann sehen, wie bei ihm der Glaube lebendig ist, den er mir weitergegeben hat, wie bei ihm er das Leben beeinflusst hat, verändert hat, weil ich dann bei meinem Vorbild die Früchte des Glaubens sehe. Ich sozusagen das Ende sehe. Wo komme ich hin, wenn ich diesem Vorbild folge? Und ich denke, das ist eine starke Kraft, die mir helfen kann, wenn ich mir unsicher bin, wenn ich hinterfragt werde, wenn es nicht ganz klar ist. Ein vertrauenswürdiges Vorbild. Und das zweite Argument, warum Timotheus festhalten soll an dem, was er gelernt und wovon er überzeugt ist, weil er die Heiligen Schriften kennt. Auch hier wieder die Frage, die eigentlich dahinter steht, woher kommt mein Glaube? Was ist das Fundament meines Glaubens? Worauf habe ich das aufgebaut? Woher habe ich das gelernt? Natürlich sind es zum einen diejenigen, die es mir vorgelebt haben. Aber zum anderen ist es auch das, was ich selber gelernt habe. das, was ich selber verstanden habe, weil ich Gottes Wort gelesen habe. Und Paulus wirkt hier nochmal dafür, dem Wort Gottes wirklich zu vertrauen. Das, was wir hier in der Bibel in der Hand haben, niedergeschrieben haben, das ist wirklich vertrauenswürdig. Zum einen, weil es die Kraft hat, mich weise zu machen zur Rettung. Also in der Bibel oder die Bibel hat die Kraft, mir das zu geben, was ich brauche. Mir das an Informationen, an Anweisungen zu geben, was ich brauche, um das Ziel zu erreichen. Und Paulus sagt uns auch, das, was in der Bibel aufgeschrieben ist, das ist vollkommen wahr, das ist vollkommen vertrauenswürdig. Warum? Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also alles, was wir hier in der Bibel lesen, das stammt von Gott. Das hat sich niemand ausgedacht. Das hat sich kein Literar irgendwie zusammengesammelt und gedacht, Mensch, das passt so ein bisschen zusammen und das klingt ganz gut, das macht so ein bisschen Sinn. Sondern das ist etwas, was über 1000 Jahre entstanden ist durch Eingabe von Gott. Und das wird oft hinterfragt und angezweifelt. Ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass die Bibel von Gott stammt? Ist das, was in der Bibel steht, wirklich wahr? Kann man dem vertrauen? Und es gibt einige, auch Theologen, die sich damit wissenschaftlich befassen, die das verwerfen und hinterfragen, die sagen, naja, so ganz genau kann man das auch nicht nehmen und es gibt hier und da Argumente, warum das nicht stimmt. Aber es gibt auch einige Theologen, die fest davon überzeugt sind, ja, das, was in der Bibel steht, das ist wahr, das ist wirklich von Gott eingegeben. Die haben sich, ich glaube, in den 70er Jahren haben sich in Chicago einige führende Theologen dort getroffen und miteinander zu Papier gebracht, was es heißt, dass sie glauben, dass Gottes Wort wahr ist, vollkommen wahr, von Gott eingegeben. Da gibt es die sogenannte Chicago-Erklärung, die auf Papier gebracht hat, ja, wir glauben, das, was in der Bibel steht, ist wahr, ist Gottes Wort. Und die Vertrauenswürdigkeit der Bibel ist wirklich gegeben. Wir haben zum einen das Zeugnis, das die Bibel selbst über sich gibt. Und da ist hier der Vers sicherlich der bekannteste oder der stärkste Vers, wo Paulus wirklich sagt, die Bibel, die Schriften, die heiligen Schriften sind von Gott eingegeben. Es stammt von Gott. Gott ist derjenige, der dahinter steht. Aber wir sehen auch in der Bibel zum Beispiel viele Prophetien, die sich erfüllt haben. Wo wir lesen in der Vergangenheit, wo Menschen gesagt haben, was passiert wird, weil es Gott ihnen eingegeben hat. Und es hat sich erfüllt. Ich finde ein starkes Argument dafür, der Bibel wirklich zu vertrauen. Ja, es gibt noch manches, was sich noch nicht erfüllt hat. Aber es wird sich erfüllen. Wir haben es schon oft genug gesehen und erlebt. Oft wird auch die historischen Angaben der Bibel angezweifelt. Gab es die Könige überhaupt, die dort beschrieben werden? Gab es die Orte, die da überhaupt beschrieben werden? Hat das alles so zusammengefangen? So stattgefunden. Und je mehr man sich ein bisschen mit Archäologie beschäftigt und je mehr die Archäologie ausgräbt, desto mehr stellt man fest, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Vielleicht manche, ich sag mal, außerbiblische Quellen haben noch nie was von manchen Königen gehört. So war das vielleicht vor 100 Jahren und die Leute haben gesagt, ja, was die Bibel sagt, das stimmt nicht. Und dann nach 100 Jahren Ausgrabungsarbeit stellt man fest, da gibt es ja tatsächlich Hinweise auf die Personen oder auf die Orte, die dort genannt sind. Es gibt ein großes Buch, das heißt, und die Bibel hat doch recht, das sich damit sehr auseinandergesetzt hat und da einiges an Informationen vermittelt. Wen das interessiert, der kann sich das mal nachlesen. Auch ein interessanter Punkt, der für die Vertrauenswürdigkeit der Bibel spricht. Die Handschriften, die Urschriften, das, was wir an alten Texten haben, das ist wahnsinnig genau. Die Abschriften der Bibel gehen bis relativ nah an die Ursprungstexte heran. Und wenn man sich das alles anschaut, stellt man immer wieder fest, der Text von 100 nach Christus ist genau der gleiche wie der Text von 1000 nach Christus. Da hat sich nichts geändert, da sind keine Fehler eingefallen. Das ist wirklich hochgenau und ein überwältigendes Zeugnis. Wenn man die Abschriften der Bibel vergleicht mit den Abschriften von anderen antiken Texten, stellt man fest, kein einziger Text kommt so genau oder so nah an den Urtext heran wie die Bibelschriften. Also das ist wirklich ein bezeugtes Buch. Wir können also wirklich der Bibel vertrauen. Die Bibel ist wahr. Die Bibel ist Gottes Wort. Und das, was wir darin lesen, ist vertrauenswürdig. Und Paulus betont hier nicht nur, dass die Bibel vertrauenswürdig ist, sondern er bescheinigt dem Timotheus auch, dass er die Schrift kennt. Ich denke, gerade auch bei unserer Gemeinderichtung in der Brüderbewegung ist es ein wichtiger Punkt oder ein wichtiges Zentrum, die Schrift, die Bibel, das Wort Gottes, und nicht nur die Bibel zu kennen, sondern auch danach zu handeln. Und mit kennen meine ich jetzt nicht, ein paar Geschichten aus der Bibel zu kennen. Ein paar schöne Geschichten, die man mal in der Kinderstunde gehört hat. Oder mal ein, zwei Verse, die einem besonders gut gefallen und die schön klingen. Sondern mit kennen meine ich wirklich den Inhalt kennen. Das große Ganze, den roten Faden auch zu wissen. Wie Gottes Geschichte mit den Menschen gelaufen ist. Oder wie die Gottes Geschichte mit den Menschen aussieht. Und da sehen wir eigentlich eine Art Dreiteilung der Bibel, so will ich es mal sagen. Der erste Teil ist ganz kurz, sind bloß zwei Kapitel. Der letzte Teil ist auch ganz kurz, sind auch zwei Kapitel. Und alles dazwischen als zweiter Teil. Der erste Teil berichtet uns von der Schöpfung Gottes. Wie Gott die Welt gemacht hat, wie er den Menschen gemacht hat und wie er dem Menschen die Verwaltung der Welt anvertraut hat, wie er Beziehung mit dem Menschen haben möchte. Und wir erleben in den ersten zwei Kapiteln, im ersten Teil der Bibel, so will ich es mal sagen, etwas davon, was Gott sich vorgestellt hat. Gottes Plan sehen wir dort. Wir wissen jetzt nicht genau, wie lang der Zeitraum wirklich ist, chronologisch her, aber in der Bibel nimmt das eigentlich bloß zwei Kapitel ein. Und dann der zweite Teil, der große Teil zwischen den zwei Anfangs- und Endkapiteln, umfasst ein Thema und immer wieder ein Thema, nämlich die Rebellion des Menschen gegen Gott und wie Gott darauf antwortet, wie Gott auf den Mensch zugeht, wie er Erlösung bringt, wie er Rettung bringt. Und am Ende, im dritten Teil, den letzten zwei Kapiteln der Offenbarung, dürfen wir schon einen Ausblick sehen davon, wie es einmal sein wird, wie sich am Ende Gottes Plan durchsetzt. Eigentlich ganz interessant, immer in diesen zwei oder in diesem Rahmen auch den Rest der Bibel zu betrachten, das im Hinterkopf zu behalten. Wo kommt's her? Wo geht's hin? Wo sind wir gerade unterwegs? Wenn ich nun die Bibel kenne und die Schriften kenne, wofür nützt es mir dann? Auch das nennt uns Paulus hier nochmal. Das erste ist, es nützt mir zur Lehre. Das heißt, woran glaube ich? Worum geht es? Wo ist das Ziel? Was ist wirklich wichtig? Wie ist Gott? Wie ist der Mensch? All diese Dinge beantworten uns die Bibel. Das zweite Wichtige ist, die Bibel nützt zur Überführung und zur Zurechtweisung. Das heißt, an der Bibel merke ich, wo liege ich falsch? Wo habe ich Unrecht? Wo lebe ich falsch? Und die Bibel korrigiert mich da auch und sagt, das ist falsch, du musst es so machen. Lüge ist falsch, du sollst die Wahrheit reden. Zum Beispiel. Und die Bibel ist nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also, wie sieht ein Leben mit Gott aus? Ein Leben, das ich in Abhängigkeit mit Gott führe. Wie geht das? Auch dazu nützt die Bibel. Das Endergebnis ist, dass wir für jedes gute Werk ausgerüstet ist. So fasst es Paulus am Ende zusammen. Soweit erstmal eine kleine Zusammenfassung bis hierher. Auf die Frage, wie erreicht mein Glaubensleben das Ziel, können wir antworten mit dem Vers 14 und Anfang Vers 15. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Ich bleibe also fest im Glauben und komme nicht davon ab, weil ich vertrauenswürdige und prägende Glaubensväter und Mütter habe und weil ich Gottes Wort kenne und danach handle. Soweit also die Theorie. Die große Frage ist ja auch immer, wie sieht das Ganze denn praktisch aus? Was heißt es dann jetzt, ein Vorbild zu haben? Wie geht das? Worauf kann ich vielleicht achten? Wie lerne ich denn die Schriften kennen? Wie kann ich denn damit umgehen? Nun ja, daher ein paar Tipps, die ich mir überlegt habe, was man dabei vielleicht bedenken kann. Mein erster Tipp: Schau dir den Glauben deiner Eltern an. Ich denke, bei vielen, die hier sind, waren die Eltern, die Großeltern schon Christen gewesen, haben an Gott geglaubt. Auch bei Timotheus war das so. Bei ihm war es die Mutter und die Großmutter, von denen er viel oder seinen Glauben überhaupt erst gelernt hat, die ihm Gottes Wort weitergegeben haben und den Glauben. Ich denke, bei uns ist es auch so. Es gibt auch manche, wo es in der Familie keinen Glauben gab, die Ersten sind. Die haben aber vielleicht auch von jemandem oder bei jemandem zuerst gesehen, wie der Glaube funktioniert. Die haben auch jemanden gehabt, der sie zum Glauben gebracht hat. Wenn ich jetzt von Eltern spreche, dann denkt an die Leute. Schau dir den Glauben von deinen Eltern an. Schau dir an, wie machen die das ganz praktisch, dass sie Gott vertrauen. Wie vertrauen sie da? Schau dir ihre Dankbarkeit an gegenüber Gott, ihre Liebe. Und dann mach das nach. Ein zweiter Tipp: Such auch aktiv nach guten Vorbildern. Also überleg dir, von wem kann ich wirklich was lernen? Wer bringt mich wirklich weiter? Oder von wem kann ich mir was abschauen, was bei mir noch nicht so gut geht? Du kannst in der eigenen Gemeinde schauen. Du kannst in anderen Gemeinden schauen. Vielleicht fällt dir ein Prediger ein, den du auf einer Freizeit mal kennengelernt hast. Oder ein anderer Christ, den du auf einer Freizeit kennengelernt hast, der mit dir Teilnehmer war. Wo du feststellst, das sind Menschen, die haben mir an dieser oder jener Stelle etwas voraus. Davon will ich was lernen. Damit will ich weiterkommen. Also wirklich sich mal auch Gedanken machen, von wem kann ich denn was lernen? Und der dritte Tipp, und hier drehe ich jetzt den Spieß etwas um: Nicht Timotheus hat sich dem Paulus angeschlossen und wollte von ihm lernen, sondern Paulus hat den Timotheus mitgenommen und gesagt, du kommst mit mir mit, ich bring dir ein bisschen was bei. Und jetzt denke ich mal andersherum. Wem kann ich denn ein Vorbild sein? Für wen kann ich ein Paulus sein? Und ja, meine Ermunterung und Ermutigung, nimm denjenigen mit in dein Leben hinein. Zeig etwas von deinem Leben, wie du deinen Glauben lebst, wie du dich für Gott einsetzt, wie du vielleicht auch mit schweren Situationen umgehst. Geh mit jemanden auf Missionsreise, sozusagen. Man nennt das Ganze übrigens auch Jüngerschaft. Heutzutage vielleicht auch Mentoring, aber eigentlich ist das Jüngerschaft. Jesus hat es genauso gemacht. Jesus hat die Jünger mit auf seine Reise genommen, war mit ihnen unterwegs und die Jünger haben an Jesus erlebt, wie Gott Vertrauen geht, was Gott möchte, wie Glaube gelebt wird. Und Paulus war mit Timotheus unterwegs und Timotheus hat erlebt, wie Glaube geht. Und du, mit wem könntest du unterwegs sein? Und das ist nicht nur eine Aufforderung an die Älteren oder Erfahrenen. Ich möchte mal behaupten, es gibt immer jemanden, der noch nicht so weit ist wie du an der einen oder anderen Stelle. Und den kannst du mitnehmen. Mit dem kannst du was machen. Und den kannst du fördern. Und dem kannst du vorleben, wie Glaube geht. Diese drei Tipps soweit zum Thema Vorbild, Glaubensväter und Mütter. Und zum Thema Schriften kennen. Ich glaube, das fängt damit an, dass man überhaupt erstmal die Bibel liest. Und das ist an sich eigentlich ganz einfach, aber oft auch ganz schön schwer. Deswegen mein erster Tipp, nicht alleine Bibel lesen, sondern gemeinsam Bibel lesen und darüber nachdenken. Zum Beispiel in der Bibelstunde, im Gottesdienst, in der Jugendstunde, als Familie, in Hauskreisen, mit Freunden. Wenn man gemeinsam Bibel liest, kann man sich gegenseitig herausfordern, dran zu denken, dran zu bleiben. Kann man sich über das austauschen, was man versteht und das, was man nicht versteht. Und hat, denke ich, eine ganze Menge mehr Gewinn, als wenn man sich bloß abends nochmal schnell vorm Schlafengehen hinsetzt und ein Kapitel der Bibel runterliest, damit man es gelesen hat. Ein zweiter Tipp, um die Schriften zu kennen, auswendig lernen, Bibelverse lernen. In der Kinderstunde machten die Kinder das, verstehen meistens noch nicht so ganz genau, warum sie das machen sollen, aber es gibt dann immer eine kleine Belohnung und dann macht man es halt. Aber als Erwachsener kann man sich da doch mal ein bisschen mehr Gedanken machen, warum überhaupt. Und da gefällt mir immer der englische Ausdruck fürs auswendig lernen oder auswendig wissen, know by heart. Das ist also wörtlich übersetzt mit dem Herzen kennen. Und ich denke, das ist eigentlich das, was es ausdrückt, was es mit einem macht, wenn ich Bibelverse auswendig lerne. Die rutschen vom Kopf ins Herz, die sind fest drinne und die werden mich erreichen, wenn es notwendig ist. Der Heilige Geist kann mir auf diese Weise Weisung geben, Hilfe geben, Korrektur geben, auswendig lernen. Und ein dritter Tipp, den ich noch geben möchte, um die Schriften kennenzulernen, Leuten zuhören, die mehr Ahnung haben als man selbst. Denn es gibt viele Leute, viele kluge Köpfe, die sich mit der Bibel beschäftigt haben, die Informationen drumherum gesammelt haben, die sich Gedanken gemacht haben, das erarbeitet haben. Und die wahrscheinlich oft auch mehr Ahnung haben als ich. Aber die das auch aufgeschrieben haben, die das weitersagen und wir dürfen auch das Ergebnis davon verwenden. Und es hilft mir, manches neu zu verstehen, was ich vielleicht nicht verstanden habe oder falsch verstanden habe. Es hilft mir, Denkfehler zu korrigieren. Und deswegen ist es, denke ich, wirklich gut und wichtig, auch anderen Leuten zuzuhören. Ja, beides zusammen, gute Vorbilder und Gottes Wort zu kennen, bilden eigentlich die Grundstützen meines Glaubenslebens, die mir helfen, nicht vom Glauben abzukommen, sondern dran zu bleiben. Und ich wünsche uns, dass wir mit diesen Glaubensstützen, so nenne ich es mal, am Ende auch wirklich zum Ziel kommen. Und dass wir am Ende wie Paulus auch sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Das wünsche ich uns.